ein Tag vor Halloween 2023. An einem Baggersee ganz in der Nähe von Germersheim geht am Vormittag eine Gruppe spazieren. Es ist aber keine normale Gruppe. Ein Häftling hat Ausgang mit seiner Familie und wird von zwei Justizbeamten der JVA Bruchsal begleitet. Der Häftling, ein verurteilter Mörder, verbringt Zeit mit seiner Familie. Das steht ihm zu. Er wirft mit seinen Kindern ein Styroporflugzeug hin und her. Ein Stück Normalität im Haftalltag. Doch plötzlich rennt er einfach los. Die Beamten können dem Mann nicht folgen. Er verschwindet hinter einer Anhöhe und ist weg. Es beginnt eine große Suchaktion der Polizei. Ein Hubschrauber kreist über Germersheim. Doch der Häftling bleibt verschwunden. Ihm gelingt die Flucht, monatelang. Wieso konnte sowas überhaupt passieren? Hatte der Häftling Hilfe? Nach und nach kommen Details ans Licht, die immer weitere Fragen aufwerfen. Diesen gehen wir in einer neuen Folge Alles Böse auf den Grund.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt die geschätzte Kollegin Viktoria Fuchs aus dem Content Development Team. Hallo Vicky.
Hi.
Und wir haben heute einen Gast, und zwar unsere Chefin der Lokalredaktion in Germersheim, Nicole Tauer. Hallo Nicole.
Hallo Uwe, hallo Viktoria.
Wir reden heute über einen ziemlich verrückten Fall. Und zwar müssen wir so gut 2 Jahre zurückgehen. 30. Oktober 2023 in Germersheim, in Westfalen sagt man, im Knast sitzt Alexander Perepelenko. Der hat heute Ausgang und geht mit 2 JVA-Bediensten am Sollachsee spazieren. Und dann, Nicole?
Ja, und dann ist er auf einmal verschwunden. Aber das hat die Bevölkerung von Germersheim, Sondernheim ist ja ein Stadtteil von Germersheim, erst ziemlich spät erfahren. Und das, der Einstieg in diese ganze Geschichte war schon so wild, wie sich später die ganze Recherche auch entwickeln würde. Denn am Anfang hatten wir nur einen Hubschrauber, der über der Stadt gekreist ist, und ein Kollege hat einfach nachgefragt, routinemäßig, was los ist. Die erste Info war, es ist jemand entkommen bei einer Ausführung, bei einem Spaziergang, ein Strafgefangener. Und dann war lange nichts. Und erst am Tag drauf, an Halloween, wo Menschen ja an Türen klingeln und es wird immer geöffnet, kam dann raus, dass es sich tatsächlich um einen Mörder handelte, der da unterwegs war, und dass die Polizei noch keine Ahnung hatte, wo er sich jetzt aufhielt.
26 Stunden, nachdem der Häftling entflohen ist, kam auch die Info. Wie war denn dann da die Stimmung in Germersheim? Vor allem, wenn es dann schon Halloween war. Also wie kann man sich das vorstellen? Waren die Leute ein bisschen verängstigt auch?
Die Menschen waren natürlich sehr beunruhigt. Sie hatten nur gehört, ein Strafgefangener ist entlaufen. Wer ist das? Wie sieht er aus? Diese Infos hatten sie ja noch nicht. Also wirklich erst am Dienstag kam dann nach und nach, ja, ist ein Mörder, ja, so sieht er aus, so heißt er. In Germersheim war man verunsichert und natürlich auch verärgert. Später stellte sich heraus, dass es gute Gründe, also dass es Gründe gab, warum es so lange gedauert hatte. Das hatte auch damit zu tun, dass zum Beispiel die Polizei in Germersheim ja gar nicht wusste, wer da bei ihnen auf der Gemarkung spazieren geht. Das war einer dieser Aspekte, die später erst rauskamen. Und es hieß am Anfang noch, ach, der hat doch noch nie Fremden was getan. Da wollten wir erst mal in Ruhe suchen. War ein bisschen skurril, und die Begründung war auch, dass man die Fahndung am Anfang nicht gefährden wollte.
Wie habt ihr davon erfahren konkret?
Also am Tag 1 natürlich der Hubschrauberflug, am Tag 2 nachgefragt. Es ist Tag vorm Feiertag, ich hatte zufällig Dienst, da ist es nicht so leicht, jemanden am Nachmittag dann irgendwo zu bekommen. Ich kann mich erinnern, dass ich extrem viel telefoniert habe. Ja, und so kam das dann scheibchenweise raus, und so sollte das die nächsten Wochen auch bleiben.
Aber jetzt muss ich noch mal einhaken. Du hast gerade fast beiläufig erwähnt, das Wort Mörder. Wer genau ist denn da jetzt rumgelaufen und weshalb saß er überhaupt im Gefängnis?
Also, dieser Mann saß im Gefängnis, dann kam raus, er hat einen Mord verübt. Zusammen mit seiner damaligen Partnerin hatten sie einen Mann zu sich gelockt, einen gemeinsamen Bekannten. Sie hatten ihn, es gab einen Streit, sie hatten ihn dann umgebracht, relativ grausam, aber das kam auch erst nach und nach. Und die Leiche wurde später in einem Gebüsch gefunden. In der späteren Recherche ergab sich noch der Tatvorwurf der Vergewaltigung tatsächlich, weil der Entflohene das spätere Opfer auch zum Oralverkehr gezwungen haben soll. Also es gab kein schönes Bild, sagen wir, von dem Menschen, der da draußen unterwegs war. Und was dann auch später erst herauskam, war, dass schon mal ein Mensch durch seine Hand gestorben war, Jahre vorher. Auf einer Party gab es eine körperliche Auseinandersetzung. Ein viel kleinerer Mann war auf ihn zugegangen. Es gab Krach. Der Beschuldigte, der Mörder, nahm ihm das Messer aus der Hand. Es gab über 20 Messerstiche und an dreien davon ist das Opfer dann verblutet. Also dieser Mann war dann frei unterwegs.
Und trotzdem hat die Polizei gesagt, wir verständigen die Leute in Germersheim und Umgebung erstmal nicht, weil sie keine Gefahr sehen? Oder wie war das?
Nun ja, die Polizei in Germersheim wusste ja erstmal gar nicht, wer da weggelaufen war. Das musste ja erstmal alles anlaufen. Also vermutlich, man muss nochmal dieses Bild sich vor Augen führen, der Mörder war unterwegs. Es war eine sogenannte Ausführung. Es war ein Treffen mit seiner Familie und den beiden minderjährigen Kindern. Das hatte er schon mehrfach. Er war zum ersten Mal an diesem See. Es waren zwei JVA-Beamte dabei zum Aufpassen. Irgendwann, er hat mit seinen Kindern gespielt, mit einem Styroporflugzeug. Irgendwann war er dann in einem Wäldchen weg. Die haben gemerkt, oh, wo ist er denn? Die beiden JVA-Beamten sind hinterhergerannt, haben ihn nicht mehr bekommen, nicht mehr gesehen. So genau haben wir das leider nie erfahren. Und dann ging es erst mal los, dass die Polizei Germersheim erfahren hat, ein Strafgefangener ist abhanden gekommen. Die wussten aber auch nicht, um wen es sich da richtig handelte, weil die JVA Bruchsal vorher nicht verpflichtet war, denen zu sagen, Achtung, da ist schon eine größere Nummer unterwegs.
Und jetzt kommt hinzu, der Gute hatte eine Fußfessel.
Genau. Und diese Fußfessel wurde dann später gefunden. Die hatte er wohl gelöst.
Jetzt muss ich mal laienhaft fragen, kann man die Dinger einfach abmachen?
Kann man gar nicht einfach abmachen. Da braucht es wohl ein Werkzeug dazu.
Welch Wunder.
Aber es kam dann, also diese Geschichte wurde immer skurriler. Also es kam dann immer mehr heraus. Es waren wirklich, es war so ein Ping-Pong-Spiel von der Rheinpfalz, auch mit anderen Medien. Wir haben gegenseitig uns gelesen, zwischen den Zeilen gelesen. Viele Telefonate spätabends, auch mit dem JVA-Leiter immer mal, solange der noch reden durfte. Dann mit dem Innenministerium in Stuttgart. Und dann kam nach und nach so eine ganz unglaubliche Geschichte von diesem Ausflug raus. Nämlich morgens um 8 hatten die JVA Bruchsal verlassen, die beiden Beamte und der Entflohene. Und die waren erst mal gemütlich frühstücken zu dritt. Muss man ja vor so einem Tag. Und dann sind sie zusammen in einen Baumarkt gegangen zu dritt.
Um sich das Werkzeug für die Fußfessel zu kaufen.
Um Bretter für die Gattin des Beschuldigten oder des Mörders zu holen. Angeblich auch nur die Bretter. Und es wurde auch danach wirklich behauptet oder immer wieder gesagt, der konnte wirklich kein Werkzeug mitnehmen. Also sie hätten das nicht gemerkt, der war total unter Beobachtung. Aber sie waren frühstücken, sie waren im Baumarkt, sie waren auch in einem Lebensmittelmarkt. Und abends lag dann irgendwo da die Fußfessel. Also kann man sich seinen eigenen Teil denken.
Der Schraubenzieher und die Zange sind dann durch den Wald geflogen. Ja.
Also es wurde nie gefunden. Es wurde nie, zumindest wurde nie genannt, dass ein Werkzeug gefunden wurde. Was aber die Fußfessel angeht, es gab später dann einen anonymen Hinweis an die Redaktion, einen Brief. Und da wurde dann darauf hingewiesen, dass sich die Fußfessel auch mal einfach so gelöst hatte bei einem dieser Ausflüge. Und das wurde dann auch von der JVA bestätigt, das war halt mal passiert, aber kommt eigentlich nicht vor.
Also ich habe heute keinen Clown gefrühstückt, aber dass sich eine Fußfessel mal so löst und irgendwie man in den Baumarkt geht und aber da sicherlich kein Werkzeug irgendwie mitgenommen wird, das hört sich ja alles schon ziemlich verrückt an, oder? Also war denen das nicht zum Teil selbst ein bisschen zu blöd? Also wenn das so auch von der Polizei oder von wem auch immer da vom Innenministerium so begründet wurde?
Also die wurden dann schon ziemlich scharf untersucht, auch im Landtag in Stuttgart. Da gab es mehrere Anhörungen dazu, aktuelle Stunden heißt es, glaube ich. Also es kam dann raus, dass da sehr, sehr viel schiefgelaufen war, einfach schon im Vorfeld. Also dass er überhaupt diese Ausführungen bekam, das war wohl gesetzlich geregelt. Es waren am Anfang mehr Leute dabei, lief ja so gut, konnte man die Anzahl reduzieren. Dann wurde wohl vieles schlicht nicht festgehalten oder mitgeteilt, so dass die Fußfessel abhanden gekommen war. Es hat sich so ein Bild aufgetan, als ob da irgendwie auch bürokratisch was im Argen liegt. Ne? Also es kam dann durch einen weiteren anonymen Brief an die Redaktion raus, dass wohl ein Mitgefangener sogar gewarnt hatte, dass der Mann fliehen will. Der muss gesagt haben, hey, helf mir, also dann nehme ich mal so einen Spaziergang, das klappt super, wenn da eine Frau dabei wäre, habe ich es leichter, die kann man leichter überwältigen. Also der hatte schon konkrete Fluchtpläne geäußert. Und dann hieß es aber, ja, der Informant war jetzt nicht so vertrauensvoll, deshalb hat man das nicht so ernst genommen.
Jetzt muss ich noch mal einmal nachfragen mit der Polizei. Also der flieht und die Polizei in Germersheim selbst wird nicht darüber informiert. Die wussten das nicht.
Also die wussten da nur, dass jemand geflohen war, aber die wussten noch nicht.
Die wussten nicht,
die Dimension wussten sie nicht.
Nichts.
Und deshalb hat es auch alles natürlich dann ein bisschen gedauert, denn wir dürfen nicht vergessen, und ich konnte das auch kaum fassen, dass das ein Ding sein kann. Es war ein Gefangener aus Baden-Württemberg.
Das war jetzt gerade nämlich meine Frage. Lag es daran, dass es zwei verschiedene Bundesländer sind?
Das hat bestimmt auch vom Prozedere dazu beigetragen.
Das ist, also sowas höre ich nicht zum ersten Mal. Das habe ich schon häufig gehört, dass in dem Moment, wenn es übergreifend irgendwie wird, zu Schwierigkeiten führt. Wir haben das damals in Gladbeck mit der Geiselnahme vor vielen Jahren, die verschiedenen, es war ein Riesenthema, ja, also auch da gab es unheimlich Probleme mit der Absprache. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die unterschiedliche Funkgeräte hatten und nicht miteinander sprechen konnten und so ein Zeugs. Das hört man ja öfter. Und da fragt man sich ja manchmal schon, warum das nicht irgendwie so gelöst wird, dass solche Behörden wirklich deutschlandweit miteinander vernünftig kooperieren und kommunizieren können.
Ja, also es wurde mir nicht so konkret gesagt, aber einige haben es sehr dann in Gesprächen durchschimmern lassen, dass das natürlich auch ein Aspekt war, dass da Hierarchien unterschiedlich geregelt sind, wer wann welche Suche auf welcher Ebene lostritt. Also er ist ja auch nicht gleich europaweit gefahndet worden. Es hatte auch einen gewissen zeitlichen Versatz, schlicht weil unterschiedliche Stellen unterschiedlich schnell mit unterschiedlichen Mechanismen arbeiten.
Wie wurde denn dann aber am Tag der Flucht nach ihm gesucht?
Ja, das war auch so ein Ding. Also da wurde dann erzählt natürlich der berühmte Hubschrauber. Und dann hieß es, ja, es war ja die Hundestaffel im Einsatz. Nachdem ich dann noch ein bisschen nachgefragt hatte, kam raus, dass es aber leider keine Fährtenhunde waren. Also keine Hunde, die eine Spur aufnehmen und verfolgen können, sondern es waren auch Hunde da. Also das war einer der vielen Mosaiksteine, die diesen Fall so besonders gemacht haben.
Ohne dem Rest noch vorweg zu greifen, aber an dem Tag haben sie ihn wohl nicht gefunden.
Nein, das hat eine Weile gedauert.
Wie ging es denn dann weiter?
Also es wurde weiter gesucht, es gab natürlich Zeugenhinweise und das Bild wurde eben immer schräger. Zum einen von der Flucht selbst, von den Umständen der Flucht. Was aber dann noch dazu kam, ist eben, dass es anonyme Briefe gab. Das war so die eine Schiene. Und das andere war, dass er sich selbst nach ein paar Tagen zu Wort gemeldet hatte.
Wie das denn?
Und zwar über einen Brief, der war, so im Badischen abgeschickt und über einen guten Freund, den er noch kannte aus dem Gefängnis, der inzwischen frei war, von dem wir noch öfter hören werden, der hatte das dann freundlicherweise vermittelt, weil er ihn doch unterstützen wollte.
Und anonyme Briefe, die sind dann zu wem gekommen?
Zu Rheinpfalz und zu anderen Medien.
Und was habt ihr dann damit gemacht? Also journalistisch gesehen muss man ja auch irgendwie gucken, woher kommt der Brief? Kann der echt sein? Und was stand da überhaupt drin?
Es war insofern, also die anonymen Briefe waren ja die Hinweise auf die Fluchtpläne des später Geflüchteten und die Fußfesselgeschichte. Und das habe ich einfach beides bei der JVA Bruchsal nachgefragt und die haben das dann bestätigt. Also damit war das ein sehr kurzer Weg. Dann bei dem anderen Brief war man natürlich erst nicht so sicher, aber das hat dann der Vertraute des Geflüchteten uns ja so bestätigt. Und auch der Inhalt des Briefes war, also Der Geflüchtete ist Deutsch-Kasache. Es war vom Deutsch her so ein bisschen, wie soll man sagen, ein Akzent im Schreiben zu lesen. Und er hatte Vorwürfe an die JVA Bruchsal, dass die Haftbedingungen so schrecklich wären. Und ich glaube, das Essen war nicht gut. Und außerdem war er ja sowieso ein Justizopfer und hatte angekündigt, er will eine Pressekonferenz in Berlin geben und noch sich um andere Justizopfer wie ihn selbst kümmern.
Er sieht sich selbst als Justizopfer, das heißt, er sieht sich als unschuldig an, oder?
Das hat er nie so explizit gesagt, aber ja, da er sah sich da nie in der vollen Verantwortung für die Dinge, die da passiert sind.
Und er fordert ein besseres Buffet für Strafgefangene.
Zwischen den Zeilen
zu lesen,
ja. Das
heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dass er sich selbst als Justizopfer darstellt, dem habt ihr und auch andere Medien keinen Glauben geschenkt?
Nein. Okay. Niemand war so irre. Also was man doch sagen kann, es gab dann noch weitere Post von ihm. Juni hat sich ja sogar mal mit diesem Oleg getroffen.
Oleg ist jetzt nochmal wer genau? Der Freund.
Und Juni ist eine Kollegin von uns.
Genau. Er hat sich dann später nochmal gemeldet. Es sollte sogar eine Übergabe von Dingen geben. Eine Kollegin hat sich dann mit diesem Freund getroffen, kam zurück und hat gesagt, war jetzt nicht so ergiebig. Leider, wir waren alle schon sehr gespannt. Das ging dann irgendwann weiter. Es war dann mal Sendepause und dann kamen irgendwann tatsächlich Videoaufnahmen von dem Geflüchteten, wo man sah, er saß in der Wohnung, hat wieder geredet. Und dann ganz später gab es noch Videos, also hat sich der Freund gemeldet und gesagt, wir hätten noch Videos gegen Geld. Also da wurde es dann anscheinend ein bisschen dünn und dieses Geld wollten wir natürlich als Rheinpfalz nicht bezahlen.
Da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir damals darüber gesprochen haben und gesagt haben, nee, das machen wir nicht.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Jetzt wabern ja quasi so ganz verschiedene Informationen durch die Gegend, durch die Briefe und die Videos. Aber zu dem Zeitpunkt war der Geflüchtete noch nicht gefunden.
Der war noch nicht gefunden. Was in der Zwischenzeit dann doch geschah, war aber auch zwei weitere Fluchten, wovon ja eine sehr spektakulär war in Ludwigshafen. Also das hat so die Debatte ein bisschen auch beheizt. Und noch jemand anders war auch aus der JVA Bruchsal geflohen. Zu dieser Zeit, das lief so im Hintergrund. Und dann wurde ja europaweit gefahndet auf Basis all dieser Informationen. Und es hat aber 9 Monate gedauert, bis er in Moldawien schließlich gefunden wurde. Also er war von Deutschland nach Tschechien, von Tschechien nach Polen und dann irgendwie von Polen runter nach Moldawien. Den Weg kenne ich jetzt nicht genau, den er da genommen hat, aber er wurde in Moldawien dann gefasst.
Das ist eine ziemlich lange Zeit, die er geschafft hat, versteckt zu bleiben.
Er hatte ja gute Helfer.
Du sagtest gerade, seine Helfer, von wie viel reden wir da?
Nun, also es gab ja diesen guten Freund, der später in dieser Sache selbst vor Gericht stand, aber es gab auch noch seine Ehefrau, die Bretter gebraucht hatte, wegen denen er ja im Baumarkt war.
Wie ging es dann weiter? In Moldawien wurde er festgenommen, wurde er dann direkt wieder nach Deutschland gebracht und wurde er dann vor Gericht gestellt oder wie ging es dann für ihn weiter?
Das Erstaunliche, was ich dann auch dazugelernt habe bei dieser Recherche ist, also man wird nicht dafür bestraft, dass man aus dem Knast flieht, weil es dafür einfach keinen Paragraphen gibt. Also es gibt, man darf nichts kaputt machen, man darf niemanden verletzen, das wären alle Straftatsbestände, aber es gibt keinen Paragraphen, in dem explizit steht, die Flucht aus dem Gefängnis ist verboten. Deshalb kam er zurück und kam wieder in den Knast.
Und hat dann seine Haftstrafe einfach weiter
abgebüßt, genau.
Und währenddessen stand dann seine Zelle leer, also oder wird die reserviert? Also
nee, die Zelle, da wurden wohl Dinge rausgeräumt, die dann bei dem Freund gelandet waren, der die verwahrt hatte für ihn. Für die Zeit danach.
Das klingt auf jeden Fall alles ein bisschen skurril, dass so eine große Flucht dann darin endet, dass der Geflüchtete einfach seine ganz normale Haftstrafe wieder absetzt. Aber wenn das gesetzlich so geregelt ist, ist das natürlich wiederum eine andere Sache.
Das heißt, ihr habt den vor Gericht auch nie gesehen. Also
doch, denn der Fluchthelfer stand dann ja vor Gericht, sein guter Freund. Das läuft dann übrigens unter dem Oberbegriff Gefangenenbefreiung, also klingt sehr martialisch.
Wir sind jetzt im Jahr, also wir sind ein Jahr später schon? Oder
ja, genau,
wann
wir
war
sind
der Prozess?
Jetzt im Jahr 2025.
So lange hat es dann gedauert?
Es hat dann gedauert.
Also
und
9
dann,
Monate, bis man ihn gefasst
genau.
hat, dann kam er zurück dann die Anklage gegen den Fluchthelfer und im vergangenen Jahr dann der Prozess. Prozess,
genau. Das war dann auch, dann gab es diesen Prozess, dann wurde danach in Berufung gegangen. Also das war auch nochmal eigen. Aber genau, dann stand der Fluchthelfer vor Gericht wegen dieser genannten Gefangenenbefreiung, auch wenn er natürlich das auch nicht so sah. Also er hat es abgestritten bis zum Schluss.
Eine Frage auf Gefangenenbefreiung. Was steht da für eine Strafe?
Da steht bis zu 3 Jahren kann man. Und dann je nachdem, wie martialisch wird, ist da noch Luft nach oben. Aber es ist interessant, dass eben der Geflohene keine Extrastrafe, sagen wir, zu erwarten hat, aber die ihm geholfen haben.
Und dann stand er jetzt vor Gericht und...
Und da musste dann auch mal, nachdem ihm ja nicht wirklich was zu entlocken war, der Geflohene aussagen. Und das hat er noch so eine Note bekommen, diese Prozesse, weil dann wurden auch Briefe und Telefonate zwischen denen. Und es kam dann so ein bisschen sogar eine Liebesgeschichte noch raus zwischen dem Geflohenen und seinem Helfer in der JVA. Und es war auch so ein bisschen von der Dreiecksgeschichte mit der Ehefrau des Geflohenen die Rede in diesem Zusammenhang.
Das ist ja Stoff für einen Roman, Nicole, was du hier heute uns erzählst. Ja.
Aber wirklich.
Wollt ihr mir schon lange die Filmrechte sichern lassen?
Aber hatten die sich dann gegenseitig ein Alibi gegeben, der Fluchthelfer und der Geflüchtete?
Im Prozess dann, also der Fluchthelfer hat selbst viele widersprüchliche Angaben gemacht. Er hat wohl versucht, seine eigene Schwester für ein Alibi einzuspannen. Und dann wurde der geflüchtete Mörder auch dazu gerufen, der sich aber auch, da war er dann nicht so professionell, in verschiedene Widersprüche verstrickte auch. Also man hat versucht, das Bild zu entwerfen, dass es seine Frau war. Und die hat ja dann wieder einen besonderen Schutz, weil sie ja die Angehörige und Ehefrau ist von ihm. Und die sagte, sie habe ein Fluchtauto hingestellt. Dann habe man halt, als er endlich in Tschechien war, dem Freund Geodaten zukommen lassen, damit man weiß, wo man sich trifft. Aber das ist irgendwann nach und nach immer mehr in sich zusammengefallen. Und es gab am Anfang dann Bilder aus Tschechien von der Tankstelle, wo man die beiden zusammen sah, also den Mörder und seinen Helfer. Aber dann kamen wieder so Fallstricke im Justizsystem, denn erst nachdem es schon wieder eine Neuaufnahme des Prozesses gab, kam raus, dass das LKA auch...
Ich muss einmal einhaken, weil du sagtest jetzt Neuaufnahme. Warum Neuaufnahme? Also es gab ein Urteil?
Es gab ein Urteil und dann wurde aber in Berufung gegangen.
Okay, lass uns noch mal einmal bis zu dem ersten Urteil. Also zu was wurde er denn verurteilt im ersten Urteil?
Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt und legte Berufung ein.
Okay, und in der Berufung kam dann raus,
dass es noch mehr Beweismaterial gab. Denn man hatte den Helfer und den Geflohenen in Polen auch schon fotografiert und dieses Bildmaterial lag dem LKA vor. Doch die durften nichts davon sagen, weil die polnischen Behörden diese Bilder nicht freigegeben hatten.
Also nicht freigegeben, also wenn es LKA sie hatte?
Für die Verwendung.
Für die eigene? Mhm.
Die durften nicht vor Gericht verwendet. Also die hatten offensichtlich...
Also die Staatsanwaltschaft oder so hatte keinen Einblick in diese Sachen.
Und das war dann aber der Beweis dafür, dass der Fluchthelfer tatsächlich auch Fluchthelfer war?
Ja. Also das hat wohl auch dazu geführt, dass dann irgendwann das ganze Kartenhaus von, oh, ich war doch mit meiner Schwester hier und ach, die Ehefrau war doch da, dass dann rauskam, dass doch er der Helfer war. Der
Weil beide auf dem Foto waren.
Ja.
Ja.
Und wie ging es dann aus? Also wenn das eindeutige Fotomaterial vorlag, gab es dann nochmal das gleiche Urteil? Wurde das Urteil verschärft oder wie ging der Prozess schließlich zu Ende?
Daraufhin haben beide Seiten, Staatsanwaltschaft und Verteidigung, beschlossen, die Berufung fallen zu lassen. Es blieb also beim bisherigen Urteil. Er wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten nochmal verurteilt. Allerdings blieb er erstens danach erstmal kurz auf freiem Fuß. Und danach hatte er sogar Hoffnung auf einen offenen Vollzug, das heißt, dass er nur in der JVA übernachten muss, weil für den Fluchthelfer, bei dem Fluchthelfer, keine Fluchtgefahr bestand. Hat damals zumindest das Gericht so gesehen.
Jetzt haben wir den Fluchthelfer, da waren ja aber an der Flucht nicht beteiligt, aber vor Ort diese 2 JVA-Beamten. Haben die irgendwelche Maßnahmen befürchten müssen, weil sie diese Flucht nicht aufhalten konnten?
Die haben Geldstrafen bekommen, waren aber dann meines Wissens weiterhin im Dienst und die Disziplinarverfahren waren abgeschlossen. Also da gab es wenig Informationen von Seiten der JVA. Allerdings gab es noch eine andere Konsequenz. Diese sogenannten Ausführungen, also Ausflüge, wurden erstmal gestoppt.
Und wahrscheinlich steht jetzt in irgendeinem Schreiben des Innenministeriums in Baden-Württemberg, dass bei solchen Ausführungen der Besuch eines Baumarktes zu vermeiden ist.
Vermutlich. Und das auch von geselligen Zusammenkünften wie Frühstücken abzusehen ist.
Wir haben ja jetzt schon viele Folgen hier gemacht und wir machen kein Polizeibashing und auch kein Behördenbashing. Und es wird oft ja auch sehr gute Arbeit da gemacht. Aber die Geschichte ist schon verrückt. Und also da kommen so viele Sachen zusammen, die man ja, also ich würde gerne noch in so manche Akte oder so da mal reingucken, von der wir wahrscheinlich gar nicht wissen, weil das sind so Geschichten, die werden meist, wenn man sich noch tiefer reingräbt, nicht besser. Sie werden meistens nur schlimmer und das ist, glaube ich, so eine Geschichte, bei der das so ist. Also diese beiden JVA-Beamten, die Geschichte mit dem LKA da, das sind doch alles wirklich Sachen, die eigentlich nicht passieren dürfen. Also das wenn man über gesunden Menschenverstand redet, also dass ich mit einem Mörder ja in den Baumarkt einkaufen gehe, Entschuldigung, aber da fehlt mir wirklich die Fantasie. Und vor allem, wenn wir über Justizvollzugsbeamte sprechen, die da sich ja eigentlich auch so ihre Gedanken machen könnten. Also wenn es jetzt irgendjemand anderes wäre, die müssten es eigentlich wissen.
Es hieß aber eigentlich, deshalb hat er ja auch diese Ausführungen bekommen, dass das alles Teil der Maßnahmen sind, damit er später irgendwann mal wieder ins Leben zurückfindet. Also wir wissen ja nicht, ich glaube, es war der 8. Ausflug, bei dem das passiert ist, in welchen Geschäften die bei den 7 vorherigen waren, um ihm zu helfen, zurück ins Leben zu finden.
Es wird nicht besser.
Dann würde ich sagen,
Nicole, wir danken dir für dein Kommen.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal.